NDR 1, Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen zu Ihrem Kirchenmagazin. Ich bin Britta Jensen und ich freue mich heute auf einen Besuch beim Caritreff in Quickborn. Außerdem sprechen wir über Ängste und Hoffnung. Zunächst aber geht es nach Schleswig. Ein Besuch im Schleswiger Dom ist wie eine Reise in längst vergangene Zeiten. So steht es im Vorwort vom neuesten Buch über den Schleswiger Dom. Geschrieben hat es Paul Nawrocki, Wahlschleswiger seit 50 Jahren. André Demin hat ihn getroffen und wollte erst mal wissen, wann denn Autor und Dom zum allerersten Mal aufeinander trafen.
Ja, ich glaube, das war in den 60er Jahren. Ich kann mich erinnern, da war noch die Eisenbahn und dann bin ich mit einer kleinen Gruppe auf der Eisenbahntrasse hierher gelaufen zum Dom.
Und das war der Beginn einer Lebensaufgabe. Das Interesse für den Dom war geweckt und wuchs mit dem Umzug nach Schleswig. Doch Paul Nawrocki merkte schnell, sich mit dem Dom zu beschäftigen, ist keine leichte Aufgabe. Seine Geschichte steckt nach wie vor voller Rätsel.
Ich kann das natürlich nur unterschreiben. Es gibt kaum einen Besuch im Dom, wo man nicht irgendetwas entdeckt, was einem noch bisher noch nicht klar war. Also insofern gibt es immer wieder Überraschungen.
Doch Paul Nawrocki reizt diese Aufgabe. Überraschungen aufdecken, Rätsel lösen. Und sich mit der Geschichte dieses Bauwerks beschäftigen. Aber so manche Frage lässt sich wohl nie beantworten. Wann wurde der Dom erbaut? Was hat es mit den Löwen aus Granit auf sich, die rund um den Dom entdeckt wurden? Erst romanische Pfeilerbasilika, dann Hallenkirche aus Backstein. Zunächst Flachdecke, dann Gewölbe. Ohne Turm, mit Turm. Dieses Gebäude wurde so oft umgebaut und verändert, da fragt man sich natürlich, warum.
Also auch hier gibt es ja Modeerscheinungen. Ne? Zum Beispiel der Riepener Bischof hat ein Granitportal gebaut mit 4 Säulen und der Schleswiger Bischof, der muss ihn natürlich übertrumpfen. Der baut dann ein Portal mit 6 Säulen und vorher saßen da möglicherweise die Löwen. Aber das alles sauber in ein System zu bringen, wahnsinnig schwer, denn wir haben keine Daten. Das einzige Datum, was immer wieder genannt wird, ist 1134, als die Schleswiger den dänischen König Nils totgeschlagen haben. Man hat ihm gesagt, geh doch in den Dom, St. Petru, da bist du sicher, aber es klappte nicht. Also das ist ein Datum, wo man sich immer wieder dran klammert, aber wann der eigentliche Beginn war, ist unsicher, ich weiß es nicht.
Mit der Geschichte des Doms sind auch Geschichten von Menschen verknüpft, die hier Schutz gesucht haben oder auch zur letzten Ruhe gebettet wurden. So wie Abel, der sich im 13. Jahrhundert mit dem Herzogtum Schleswig nicht zufrieden geben wollte. Es heißt, er ertränkte seinen königlichen Bruder in der Schlei, um noch mächtiger zu werden.
Und dann, 2 Jahre später, fiel er in einem Kampf gegen die Friesen. Und natürlich hat jetzt jeder gesagt, das ist die gerechte Strafe Gottes. Und die Geschichte geht weiter. Abel sollte hier begraben werden. Aber dann heißt es, er hätte schrecklich rumort. Und dann hat man ihn exhumiert und hat ihn im Schlosswald an einer bestimmten Stelle beigesetzt. Und man soll ihm also einen Pfahl durch den Körper gejagt haben, damit er nicht wiederkommt.
Viele andere durften bleiben. Unter der Kirche sind jede Menge Grüfte, weiß Paul Nawrocki zu erzählen. Aber für den Besucher erkennbar ist es nicht, denn es gibt hier kaum noch Grabsteine.
Das war hier alles voll mit Grabsteinen, aber man hatte den Überblick verloren. Und es war so, dass manchmal man klagte, dass da Ausdünstungen kamen und dass die Abdeckung nicht in Ordnung war. Nicht? Es müssen schlimme Verhältnisse gewesen sein. Und dann hat man 1848 gesagt, alles raus. Man hat alle Grabsteine hier rausgenommen und ganz wenige, nur diese paar hat man dann hier aufgestellt. Tja, das ist ganz traurig, dass man so gut wie keine mittelalterlichen Grabsteine hat.
Es gibt viele große und kleine Schätze im Schleswiger Dom. Skulpturen, Epitaphien, also Gedächtnismale für Verstorbene, Gemälde und Sarkophage, sowie die Kanzel und ganz besonders der Bordesholmer Altar, das Herzstück des Schleswiger Doms. 392 filigran geschnitzte Figuren aus Eichenholz, fast 13 Meter hoch. Erschaffen hat ihn Hans Brüggemann im 16. Jahrhundert. Paul Nawrocki sitzt gerne vor diesem beeindruckenden Kunstwerk, das eine Geschichte erzählt.
Und zwar kann man wirklich wie in einem Buch lesen. Links ist alles, was vor der Kreuzigung, rechts ist alles, was nach der Kreuzigung passierte. Also die Leute konnten das richtig lesen. Und ich weise darauf hin, man kann ihn auch senkrecht lesen. Wenn man sagt, die Kreuzigung in der Mitte, oben drüber Gott Vater, da oben drüber Maria mit dem Kind und ganz oben der Weltenrichter.
Und wer nun den Schleswiger Dom besuchen möchte, das ist nicht schwer. Immer nach dem großen Turm Ausschau halten.
Ich kann mich erinnern, wenn wir früher unterwegs waren, meine Kinder haben, wenn wir uns Schleswig genähert haben, die haben immer geguckt, mal sehen, wer als Erster den Domturm sieht.
Hoch genug ist er. Mit 112 Metern zu hoch finden einige. Nicht passend. Preußischer Protz. Andere freuen sich. Denn viele Jahre hatte der Dom gar keinen Turm.
Und dann wurde ja später Schleswig-Holstein preußische Provinz und kam der König Wilhelm und sagte, ich mach das, ich werde euch einen Turm stiften. Und die Idee war, eine anständige Domkirche braucht einen Turm. Nicht? Und das kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen, denn im 18. Jahrhundert, da hatte man ja den Dom auch äußerlich verändert. Man hatte zum Beispiel die Giebel des Querhauses, die hat man abgetragen. Da hat man einfach ein Walmdach gemacht. Nicht? Also der Dom sah von fern aus wie eine riesige Scheune. Und jetzt kommen die Preußen und sagen, wir machen das jetzt besser, sodass man jetzt sagen kann, es ist ein anständiger Dom, nicht mit Türmen, wie sich das gehört.
Die letzte Veränderung kam mit den Sanierungsarbeiten vor ein paar Jahren. Der Turm bekam Kupferverkleidung zum Schutz vor den norddeutschen Stürmen und veränderte so noch einmal sein Aussehen.
Also ich muss sagen, ich habe nichts dagegen. Man wird sich auch daran gewöhnen. Es wird gesagt, dass sie nicht grün werden. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn die grün würden. Wir verändern uns ja alle mit der Zeit. Warum nicht auch der Dom?
Und wenn Sie noch mehr erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Paul Nawrocki. Der Schleswiger Dom, Eingang durch seine Geschichte. Und vom Dom gehen wir jetzt in ein katholisches Gemeindehaus, zum Caritreff in Quickborn. Helfen kann manchmal einfach sein. Ein Ort, eine Kaffeemaschine, etwas Kuchen. Jeden Mittwochnachmittag gibt es den von 15 bis 17 Uhr. Aber nur, weil es Ehrenamtliche wie Felicitas Straßburger gibt.
Wir bieten Kaffee, Tee an, Gepäck, Kuchen. Wir bieten also einen Raum und eine geschützte Umgebung, wo man sich treffen kann und wo man sich unterhalten kann.
Rund 10 Jahre gibt es den Caritreff schon, seit 2015 so viele geflüchtete Menschen kamen. Die Idee, Einheimische und Geflüchtete treffen sich. Die Realität, es kommen leider nur wenige Einheimische und auch die Geflüchteten haben andere Bedürfnisse.
Dadurch, dass die Leute in Quickborn über die ganze Stadt verstreut sind, haben wir eigentlich mehr den Eindruck, dass sie hierher kommen, um ihre eigenen Landsleute wieder zu treffen.
Deshalb hat sich auch eine Hoffnung von Angelika Vogt leider nicht erfüllt.
Vielleicht ein bisschen was lernen, wie es in anderen Ländern so läuft. Was essen die, wie leben sie, was gibt es da und so weiter. Aber die Sprachbarriere halt. Ne?
Anfangs dachten die Ukrainerinnen, dass die Frauen, die die Tische decken und Kaffee ausschenken, bezahlt werden. Wird keine. Auch nicht Renate Butler.
Dass man das ehrenamtlich tut, jede Woche so ungefähr, ne? Außer wir haben Urlaub. Und dann immer hier stehen und kochen und machen und tun. Also da bekommen wir auch schon eine kleine Anerkennung.
Fast 3 Jahre tobt der Krieg in der Ukraine schon. Manche Ukrainerinnen kommen auch schon fast so lang zum Caritreff. Und bei ihnen ist etwas anders als bei den Geflüchteten, die vor 10 Jahren kamen, beobachtet Felicitas Straßburger.
Bei den Ukrainerinnen ist es halt sehr deutlich zu merken, dass die möglichst wieder zurück wollen. Bei den Syrern und Afghanen und diese Nationen, die da gekommen sind, da war eigentlich klar, dass sie bleiben wollen. Die wollten hier sich was Neues aufbauen. Wenn man durch die Stadt geht, ich finde, viele Leute grüßen mich einfach, weil sie mich vom Kaffee kennen. Also das hat sich ganz gut eingespielt, muss ich sagen.
Und ist auch eine ganz wichtige Rückmeldung. Das Engagement für Geflüchtete wird nicht bezahlt, lohnt sich aber.
Klaus Böllert war im Caritreff in Quickborn zu Besuch. Weiter geht es mit Inga von Thomsen. Sie weiß, Angst kann ein täglicher Begleiter sein. Nachrichten aus aller Welt, familiäre Sorgen. Es gibt vieles, was die Seele belastet.
Das Schiff der russischen Schattenflotte in der Ostsee, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, die Brände in und um Los Angeles, immer noch Krieg in der Ukraine. Wirklich gut klingt das alles nicht. Irgendwas ist ja immer, sagen die einen. Früher war es viel schrecklicher, die anderen. Ja, das stimmt. Als Kind der 70er bin ich mit der deutschen Teilung Angst vor einem Atomkrieg, dem Tschernobyl-Unglück und dem Waldsterben aufgewachsen. Aber irgendwie hat's ja geklappt mit dem Überleben. Doch sich dauernd Angst und Sorgen zu machen, bringt's auch nicht. Komme ich mit der U-Bahn heil ins Büro? Ist es noch unsicherer, mit dem Auto zu fahren? Muss ich mich um meine Gesundheit sorgen? Nein, normalerweise gehen wir mit einem gewissen Vertrauen in den Tag. Es wird schon nichts passieren. Ich kenne Phasen in meinem Leben, da stimmte das nicht. Ich hatte Angst und mir ging es gesundheitlich nicht gut. Es taten sich gefühlt von einem auf den anderen Moment Löcher auf, die mich zweifeln ließen an dieser Sicherheit. Ich fühlte mich schlecht und unsicher. Aber was mache ich gegen die Angst? Erstmal hilft es, mir klarzumachen, ganz viel Angst findet nur in meinem Kopf statt. Es ist, gegebenenfalls mit Hilfe, möglich, sich den eigenen Ängsten zu stellen, langsam zu lernen, ihnen zu begegnen, zu heilen. Andere bekämpfen ihre Ängste, indem sie zum Beispiel politisch aktiv werden, auf Demos gehen, in eine demokratische Partei eintreten und wählen gehen, mitgestalten und sich für eine gute Sache einsetzen. Gegen meine inneren Ängste hilft es mir, zur Ruhe zu kommen, mir Zeit für mich zu nehmen, meditieren oder beten. Vielleicht auch eine Auszeit von den vielen Nachrichten über die Ereignisse in der Welt und Mitgefühl mit mir selbst und anderen zu haben, wenn doch Ängste aufkommen. Denn Mitgefühl, Fürsorge und Trost sind starke Mittel, um mit mir und meinen Mitmenschen gut und in Frieden zusammenzuleben.
Und mit diesen Gedanken geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Britta Jensen und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.